Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche auf die Aufreger-Themen blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Ich würde sagen, wir kümmern uns heute mal um die AfD. Das ist nämlich ein Thema, das unsere Zuhörer und Zuschauer wirklich bewegt. Und es gibt auch einen Aufhänger. Ne? Es gab ja dieses ARD-Sommerinterview mit Alice Weidel, schön im Berliner Regierungsviertel auf einer Terrasse unter Sonnenschein. Aber leider hat man davon sehr wenig verstanden. Aufgrund einer Störaktion der Gruppe. Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Das macht überhaupt nichts, Caro, dass du den Namen gehört. Den muss man gar nicht, den piepen wir aus. Ey, wollen die doch Zentrum für politische Schönheit.
Ja, richtig, Zentrum für politische Schönheit. Zentrum für politische Schönheit. Es sollte eine Verschönerungsaktion sein, sagt deren Sprecher. Wie schön hast du es empfunden?
Naja, also erstens zeigt er es natürlich die gesamte Beamtenhaftigkeit der ARD. Anschließend waren ja so Verschwörungstheorien draußen, die hätten das inszeniert, ja, die hätten diesen Störtrupps das vorher gesteckt, dass sie da oben jetzt sitzen würden auf der Terrasse, damit die dann wissen, aha, wann sie ihren Bus da in Stellung bringen müssen. Oder die Tontechniker hätten jetzt extra ja die Atmo ganz aufgezogen, damit man Frau Weidel nicht mehr hören könne. Und dann gab es so alle möglichen Experimente offenbar so mit irgendwelchen Audio-Apps zu Hause produziert, wie man das dann tatsächlich hätte muten können. Alles Kokolores. Wie das immer so ist, die sitzen da oben. Erster Fehler natürlich, ich habe heute mit Sigmund Gottlieb darüber gesprochen, der ja lange BR-Chefredakteur war. Der sagte, warum gehen die eigentlich nicht ins Studio? Also wo sowas ja gar nicht passieren kann. Du hast immer du hast nie Probleme mit der Sonne, du hast immer super Ton. Nein, weil natürlich die ARD jetzt so ganz nah an ihren Zuschauerinnen und Zuschauern sein will und Transparenz zeigen. Jetzt hatten sie so viel Transparenz, dass es natürlich auch wieder nicht recht war. So, und das Normale, würde ich sagen, wäre gewesen, dann irgendwann zu sagen, wir sollten hier aufhören und warten. Entweder bis die Polizei das Problem gelöst hat oder wir finden einen ruhigeren Ort. Aber wie das dann so ist, dann kriegt er, da hat er natürlich auch der arme Herr Preis, heißt der, glaube ich.
Ne? Markus Preis, ja.
Der hat dann so einen Knopf im Ohr und dann die Regie macht weiter. Dann fragt er irgendwann die Weile, wollen wir abbrechen? Also er gibt das die Entscheidung aus der Hand. Riesenfehler, weil sie, ist ja smart, also jedenfalls in diesen Dingen, sofort erkannt hat, egal worüber sie reden, und im Zweifel sieht sie beim Interview gar nicht so gut aus, das wird das Bild sein, was übrig bleibt. Die AfD mal wieder, ja, unfair behandelt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Insofern sagt sie strahlend, nee, wir machen weiter.
Na klar. Ja. Und jetzt fordert im Nachhinein jeder eine Wiederholung des Interviews bei der AfD und man kann es, finde ich, sogar verstehen, weil du konntest ja wirklich inhaltlich nichts mitbekommen. Also die Forderung ist gerechtfertigt.
Ja, also was es zeigt, ist, wie gesagt, die eine gewisse so eine Behördenhaftigkeit bei der ARD nach dem Motto, wir haben doch den Plan jetzt einmal angefangen, ja, wir haben doch das, wir haben doch die seit Wochen darauf uns sozusagen vorbereitet. Jetzt können wir doch nicht abbrechen. Okay. Dann sagt es natürlich ein bisschen was über Berlin als Sicherheitsstandort, das musste ja da ja auch erstmal hinkommen, der Bus.
Da kommen wir später noch drauf zu sprechen.
Genau. Und für mich als Beobachter der Linken sagt das natürlich auch alles über den Zustand, in dem sich die deutsche Linke jedenfalls ihre prononciertesten Teile heute befinden. Weil, wenn das am Ende übrig bleibt, dass du jetzt stolz darauf bist, du hast den Faschismus besiegt, weil alles Weidel konnte nicht reden, ja? Das ist natürlich die Bankrotterklärung. Also ich komme ja noch aus einer Linken.
Ich finde das sogar demokratiefeindlich.
Ja, pass auf, du kannst noch höhere. Ja, also.
Wenn man jemandem das Wort abschneidet, also.
Irgendwo ja, andererseits geht die Demokratie auch nicht unter, wenn jetzt alles Weidel nicht redet. Auch also, wenn Helmut Kohl aufgetreten ist, ich erinnere das noch, immer so riesen hinten, so hinten riesen Chöre, ja, gegen ihn und Gepfeifkonzerte. Und dann stellt er sich eben auf die Bühne vorne und dann erster Satz war erstmal, das sind die Leute, die alles bestreiten, außer ihrem Lebensunterhalt, ja. Und dann natürlich noch wütender, so, ja, weißt du so. So, okay, ja, das ist so ein bisschen natürlich Teil des politischen Kampfes. Nee, aber es sagt so, dieser Herr Ruch, Philipp Ruch, das ist ja der Anführer dieses komischen Zentrums für politische Schönheit.
Ja.
Dass dir gar nicht über die Lippen gekommen ist. Ja,
richtig.
Zu Recht. Der saß ja dann
bei Paul Ronsheimer im Podcast.
Und war also wahnsinnig stolz
ja,
darauf.
Wahnsinn.
Ja, ganz, also wie toll, dass sie das hingekriegt haben. Gut, also den logistischen Teil verstehe ich, weil wenn du sowas planst, weißt du nicht, ob es dir auch gelingt. Ja. Aber im Ernst jetzt meinen, er hat irgendwas bewegt, im Zweifel hat er ja das Gegenteil erreicht, weil als ich das sah, dachte ich, oh, okay, das sind 2 Prozentpunkte wieder mehr für die AfD.
Genau.
So, und es bleibt eben, also wie gesagt, ich komme aus einer Linken, die natürlich im Bewusstsein groß geworden ist, die kesseren Sprüche zu haben, ja, die geileren Überschriften, ja, die zündenden Ideen. Einen der Helden hatten wir ja schon in der letzten Folge hier, Klaus Peimann, ja, den Theater-Zampano, ne? Auch immer eine dicke Lippe riskiert. Ja, und jetzt ist man dabei angekommen, dass man also eine Frau das Wort abschneidet oder das Wort übertönt, weil man so Angst hat vor dem Wort, dass sie sagen könnte, ja, dass das die Öffentlichkeit erfährt. Es ist auch wahnsinnig traurig.
Ich fand es am allerschlimmsten, weil du den Podcast mit Paul Ronsheimer schon angesprochen hast, als Philipp Ruch da war, der Sprecher dieses Zentrums für politische Schönheit, liegt ja immer im Auge des Betrachters. Da wurde er damit konfrontiert, wie du schon gesagt hast, im Zweifel schaden sie damit der Sache an sich und ja, bringen der AfD mehr Punkte. Und dann hat er gesagt, ja natürlich. Das machen wir schon seit 8 Jahren. Aber von dieser Angst müsste man sich lösen. Und zwar würde man mit seinen ganzen Aktionen der AfD helfen. Aber moralisch steht man irgendwann auf der richtigen Seite in den Geschichtsbüchern. Dann hat er sich auch noch mit Stauffenberg und dem Attentat verglichen, weil das Sommerinterview am Jahrestag stattgefunden hat, am 20. Juli.
Ja, stimmt.
Und dann dachte ich mir nur, Alter, ernsthaft? Also, das geht denen nicht um die Sache
also
und den Kampf
Philipp
gegen Rechts.
Philipp Ruch, das ist
ja,
sehr gut.
Genau. Sondern es geht ihnen um Selbstbeweihräucherung. Das hat ja schon narzisstische Züge.
Ja, also wie gesagt, das ist das Zentrum für politische Schönheit. Die waren natürlich immer ein bisschen so drauf. Aber wenn man eben die Linse aufmacht, ist das ja im Augenblick, würde ich sagen mal, ein Reflex, den man insgesamt auch im deutschen Journalismus natürlich findet. Also ich habe ja immer gedacht, man müsste mal einen Preis stiften für den Kulturmensch oder den Medienmenschen, der AfD in den letzten Jahren am meisten geholfen hat, wenn auch unfreiwillig.
Ja.
Da stand bislang ganz oben bei mir Melanie Ammann, stellvertretende Chefredakteurin des Spiegel, ja.
Okay.
Also jeder Auftritt bei Maischberger oder Lanz, auch wieder so ein 0,5 Prozentpünktchen, ja, mehr für die AfD. Jetzt hat Philipp Ruch ihr diesen Preis natürlich aus der Hand gerissen.
Ja, wirklich wahr.
Ja, es ist auch dieses, ich meine, diese ganze Befassung zum Beispiel mit dieser Causa Frauke Brosius-Gersdorf, ja? Dieser Verfassungsrichterin.
Ist keine.
Der Verfassungsrichterin in Spee oder wie
die
man
Kandidatin
das nennt.
Die Kandidatin der SPD.
Die Kandidatin, nennen wir sie die Kandidatin. Da geht es ja jetzt so, das sei das Machwerk, also der Widerstand dagegen, vor allem unter den CDU-Abgeordneten, sei also das Machwerk rechtsextremer Plattformen und Kreise. Mhm. Frau Ammann schreibt dann also im Morning Briefing, dass diese rechten Hetzportale, also die Union übernommen hätten und sie sei jetzt auf Sommerempfängen gewesen und die ganzen CDU-Abgeordneten seien also in Angst und würden vor Angst schlottern vor diesen rechten Netzportalen. Ja,
da traut
also,
man denen aber wenig
Reichels
zu, ne?
News und dieses Apollo-News und so. Also das sei sozusagen eine rechte Kampagne jetzt, diese famose Frau tot zu machen. Das ist auch genau, das geht ja in die ganz ähnliche Richtung, weil es eben auch diese irre Überschätzung der Macht des rechten Lagers hat. Ja? Voll. Also ich würde mal noch sagen, die vermutlich sind die meisten CDU-Abgeordneten einfach ihrem Gewissen gefolgt. Ja, die sind, selbst CDU-Abgeordnete haben zum Beispiel Gewissen.
Ja.
Also nicht nur Grüne, ja. Okay. So was sie gelegentlich entdecken. Aber das ist auf der Linken ganz unvorstellbar. So, also wäre ich natürlich Julian Reichelt, der Chefredakteur von News, da würde ich mir jetzt ein Loch in den Bauch freuen. Wenn Frau Amann die ganze Zeit rumrennt und sagt, die sind so mächtig, die sind so mächtig. Weil das ist eine relativ kleine Veranstaltung. Deren Abonnentenstamm, ja, ist jetzt, der Datensatz ist geleakt worden.
Ja.
49, sie hatten 49 Abonnenten, die im Jahr 199 Euro zahlen. Dann gibt es noch ein paar andere.
49 oder 49.000.
49. Du hast richtig gehört.
Okay.
Also das ist die zahlende Basis dieser Veranstaltung.
Das refinanziert sich nicht.
Sie haben, wenn du alles zusammenrechnest, dann machen die im Jahr 40.000.
Mm. Brutto.
Bei Ausgaben von 15 bis 20 Millionen.
Mm.
Das heißt, wenn der Milliardär, der dahinter steht, die Lust irgendwann verliert.
Stecker gezogen.
Dann war es das.
Ja.
Das ist natürlich überhaupt gar kein, da ist gar nicht, da ist kein Geschäftsmodell, das ist auch gar kein Geschäftsmodell in Aussicht. So. Insofern ist natürlich, also die leben von ihrem Ruf, die leben von der PR-Wirkung und da hilft es natürlich wahnsinnig, wenn im Spiegel steht, das ist das Medium, ja, vor dem jeder Unionsabgeordnete schlottert. Also immerhin ja die Regierungspartei.
Ja, aber ich sag dir, ich habe manchmal so den Eindruck, je mehr sich die Linken über die Rechten echauffieren, desto größer werden die Rechten, wie du schon gesagt hast, bekommen mehr Zulauf. Und das wiederum mobilisiert noch mehr Linke. Das heißt, wenn die AfD oder Rechtspopulisten stark sind, dann haben auch die Linken eine Daseinsberechtigung. Und langsam glaube ich, das ist der einzige Grund, warum sie diesen Kampf gegen rechts auch betreiben.
Also jedenfalls diese Aktivlinken.
Ja.
Ne? Also die dann gegen rechts auch auf den Marienplatz gehen, um gegen Friedrich Merz das neue Gesicht des Faschismus zu demonstrieren. Ja. Wobei man hat ja gesehen, also an der Wahlurne wiederum, also da hat das ja gar keinen Effekt.
Nee. Also. Natürlich nicht.
Ja, außer bei der AfD möglicherweise, weil die das ist ja wie so ein Vampir, der sich von diesem Opferblut nähert, ja, oder dieser alle sind gegen uns, ja. Ich habe heute zufällig beim Twitter in die Timeline gespült bekommen, Bundestagsumfrage vor genau 10 Jahren, 2015, ja.
Was Umfragen? Da gibst du nichts drauf.
Ja, jedenfalls. Unterbrich mich doch nicht. Ich wollte gerade zum Joe kommen. Und jetzt kommst du wieder, jetzt haust du mir wieder da rein. Also jedenfalls, da stand, ich glaube, die CDU bei 36%, ja, die SPD irgendwie bei 28 und die AfD bei 5 oder 6. Das ist 10 Jahre her. Und heute, das war jetzt die letzte Umfrage, jedenfalls von unserem Freund Herrn Güllner von Forza.
Von dem du gar nichts hältst.
Der Mann, der magische Hände hat, ja, am Küchentisch.
Der das würfelt.
Da stand jetzt die AfD bei 25 gleich auf mit der CDU. Die SPD war auf 13 runtergefallen. Und die einzigen, die sich auch so ein bisschen noch berappelt hatten, waren die Linken bei 12. Was immer Herr Güllner erhoben hat, der Trend jedenfalls ist ja auch nachweislich an den bei den Wahlergebnissen, die AfD ist jetzt eine Partei, die deutlich über 20% steht.
Was so irgendwie schade ist, weil hätte man bei diesem Interview mit Frau Weidel zuhören können, die hat richtig gehend frohlockt, als sie erzählt hat, wie schlecht es der deutschen Wirtschaft geht. Also da hätte man erkannt, Patriotismus ist da nicht viel. Also ich hätte schon gerne noch mal ein zweites Interview, weil inhaltlich hatte sie von dem, was man verstanden ist, nicht sehr viel beizutragen zur Debatte, was wirklich auch was bringt. Aber
also ich glaube, wenn man gut vorbereitet ist und die richtigen Fragen stellt und nicht alle immer so Fragen, die so langen Demokratievorbau haben.
Ja, genau, ja? Richtig.
Sondern einfach normale, klare Fragen. Das hat man ja auch im Bundestagswahlkampf gesehen. Da gerät die ganz schön ins Straucheln.
Total.
Insofern, also das war jetzt für Sie gemahte Wiesen, wie es so schön in Bayern heißt. Ne?
Ja, genau. Richtig. Wir wollten aber noch drüber sprechen, dass es ja überhaupt möglich war, diese Störaktion da durchzuziehen.
Ja.
Das Berliner Regierungsviertel ist eigentlich bombengesichert.
Heißt es, ja.
Und da fahren die mit so einem riesigen silberblauen Bus vor. Vor den Augen von den Polizisten, das sieht man übrigens auf einem Video. Ja, das ist auch nur in Berlin möglich. Aber warum?
Ja, das habe ich mir auch gefragt. Das ist wirklich, das ist schon so viel der ernstere Teil des Ganzen. Also, das ist Bannmeile.
Ja.
Das ist polizeigeschützt.
Mhm.
Das ist alles absolutes Halteverbot. Dieses Video, von dem du sprichst, was du gesehen hast, das habe ich auch gesehen, das hat nämlich auch dieses Zentrum für politische Schönheit dankenswerterweise ins Netz gestellt, weil sie ja so wahnsinnig stolz auf ihre Aktion waren. Du siehst also, wie am Reichstag vorbei dieser Bus angefahren kommt und dann sich direkt neben den Reichstag an die Spree stellt.
Mhm.
Und dann, weil es eine ungeschnittene Aufnahme ist, geht die Kamera so einmal rum. Da stand also offenbar jemand, das aufgenommen hat von diesem Zentrum. Und dann sieht man plötzlich um die Ecke rum vor diesem Bus eine Polizeiwanne stehen. Die aber überhaupt nicht reagiert. Das heißt ja anschließend, sie wären sofort eingeschritten, als man ihnen das zur Kenntnis gebracht hat. Nee, liebe Leute, da musste man euch nicht zur Kenntnis bringen. Das ist vor euren Augen, hat dieser Bus geparkt. Dann sind die da ausgestiegen, haben offenbar einen Zettel reingehängt mit einer Telefonnummer. Bis sich die Polizei dann bequemt hatte, da mal anzuklopfen. Da war da ja oben schon die Schallung. Ja. Das war ja so, die hatten ja so super Schallanlage offenbar da drauf montiert. Keiner vor Ort. Dann haben die also diese Nummer angerufen, ganz brav, die Polizisten. Dann kam nach 10 Minuten eine Viertelstunde alle angeschlappt. Dann gab es mit dem längere Verhandlung. Also das Ganze hat also eine halbe Stunde gedauert.
Und dann war das Interview vorbei.
Ja, genau. Also jetzt stellen wir uns mal vor, in dem Bus wäre was ganz anderes gewesen. Ich meine, das siehst du ja von außen nicht, was der Bus geladen hat.
Ja, klar.
Also die Nachricht ist, in Berlin kannst du einen Bus mit irgendwas drin bis zur Decke direkt an den Reichstag fahren.
Krass.
Unter den Augen der Polizei. So. Ja, wenn man jetzt, wie wir heiteren Gemüts ist, würde man sagen, das ist Berlin, ne?
Ist aber gefährlich. Ich habe übrigens...
Ja, das ist gefährlich. Oh ja.
Also jetzt mal ernsthaft. Ich habe vor allem eine Erklärung gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das die einzige ist. Der Bus hatte TÜV und aus dem Grund hat man den erstmal nicht als illegal irgendwie identifiziert.
Ja, weil der Islamist, der hat ja nicht TÜV.
Nee.
Ja, der fährt ja mit irgendeiner Schüssel vor, ja?
Ja.
Die ja irgendwo auf einem Türkenmarkt erstanden
scheinbar.
Hat, ja? Und die dann so blöder.
Also das war die erste Erklärung. Und die zweite war, man wollte das nicht eskalieren. Und da das auch eine spontane Kunstdarbietung sein könnte, was man jetzt nicht als Demonstration anmelden müsste, deswegen hat man lieber erstmal nicht angegriffen. Aber an dieser Stelle habe ich mich an eine Situation erinnert, als ich das letzte Mal in Berlin war. Da war knallrote Fußgängerampel und irgendein Obdachloser, also zumindest sah obdachlos aus, ging über diese knallrote Fußgängerampel. In der Zwischenzeit nähert sich ein Polizeiwagen und er zeigt dem Polizeiwagen einfach die Stopphand und läuft trotzdem über die rote Ampel. Und das war's. Hier in München, die hätten die sofort rausgezogen. Das ist wirklich
Berlin. Ja, ich meine,
dass
wir auch natürlich hier mit der Nummer mit immer eben vorfahren. Ich meine, okay, also ich weiß jedenfalls jetzt als Islamist, was ich tun muss. Also ich miete einen Bus, den stopfe ich mit dem voll, was ich denke, was jetzt gerade so meiner Sache nützt. Dann male ich da irgendwo ein paar nette Zeichen drauf, draußen drauf, irgendwelche Buchstaben. Oder dann schicke ich noch 3 Damen mit weiß ich, Hula-Hoop-Bekleidung. Die machen dann eben eine spontane Demo, ja, bisschen eine islamische Kunstdarbietung. Und die nächsten 30 Minuten habe ich freie Fahrt. Es ist
irre.
Grotesk.
Aber in Berlin dürfen ja auch Islamisten wieder auf die Straße.
Ja.
Jetzt auch wieder 400, die aufrufen zur Gewalt gegen die Drusen, die gerade in Syrien abgeschlachtet werden. Religiöse Minderheit. Auch das, warum ist das denn erlaubt? Die werden im Zweifel noch eingebürgert.
Die haben sich aufgegeben. Das ist so. Ich habe mit Carlo Massala neulich gesprochen, den ich zufällig bei einem Abendessen hier in München traf.
Mhm.
Im Biergarten. Da wo so.
Du immer alles triffst.
Und so einer so abends seine Abende verbringt. Also Carlo Massala, der berühmte Sicherheitsexperte von der Münchner Bundeswehr-Uni. Also, das war jetzt nicht so ganz zufällig, beziehungsweise jetzt ganz aus der Welt, dass wir uns jetzt mal über den Weg gelaufen sind. Und da kamen wir auch auf das Gespräch, auch auf Berlin. Da sagte er ja, also, das sei einfach so, die hätten sich da aufgegeben, auch aus seinem Sicht. Also, da kannst du auf der Straße alles Mögliche brüllen, alle verfassungsfeindlichen Parolen zeigen, in jeder Form auch bildmäßig dokumentieren, ja, es schreitet einfach keiner ein. So. Und er sagt, das hätte man von vornherein unterbinden müssen.
Ja, klar.
dann hätten die das auch irgendwann geschnallt, dass das halt nicht geht. Und das hat man unterlassen. Und seitdem ist jetzt da Pali-Party. Und das Neueste sind jetzt wird eben den Drusen der Tod gewünscht. So und man bejubelt jetzt, wenn da 80-jährige Männer vom Dach geschubst werden, weil sie halt nicht Muslime im Glauben dieser Leute sind, die da schubsen. Ich würde auch mal sagen, also man könnte ja auch mal einen Trupp hinschicken, die festnehmen, da mal die Papiere kontrollieren und wer jedenfalls gar keinen deutschen Pass hat, der findet sich halt dann plötzlich ganz schnell in irgendeinem Abschiebe.
Dann nehmen wir doch, den Bus vom Zentrum für politische Schönheit. Ja, das war doch so ein umgebauter Gefangenenbus.
Also, können ja die Leute, die jetzt das zuhören, schreien, das ist ja so, das wäre ganz schrecklich, das ist Selbstjustiz oder was. Aber das könnte man jedenfalls, wenn man wollte, könnte man das sicherlich so auf den Weg bringen. Aber das ist in Berlin hoffnungslos. Also du lädst mich natürlich jetzt zum Berlin-Bashing. Ja, also, ich hatte immer eine Kolumne, die hieß Berlin, das Venezuela Deutschlands.
Okay.
Da dachte ich noch, das ist ein Scherz. Das war ja so als Scherz gemeint. Das war natürlich total seherisch.
Ja. Wann hast du das geschrieben?
Boah, vor 5, 6 Jahren.
Guck mal an.
Ja, dann gab es ja, erinnern wir uns nur an die Bundestagswahl September 21.
Ja, klar.
Da war doch in der Stadt Bundestagswahl, Abgeordnetenhauswahl und Berlin-Marathon.
Ach Gott, ja, der war ja auch.
Am besten lief noch der Marathon, wenn du dich erinnerst. Ich meine, bei der Wahl waren sie so überfordert, dass sich vor den Wahllokalen endlose Schlangen bildeten, weil sie vergessen hatten, genug Wahlzettel auszulegen. Dafür haben sie dann die Ergebnisse geschätzt. Also Wilmersdorf, wo ich lange gelebt habe, habe ich mir angeguckt, lag dann die Wahlbeteiligung bei 150%. Das schaffen sie nicht mal in Nordkorea. Worauf dann ja das oberste deutsche Gericht irgendwann angeordnet hat, dass die Wahl wiederholt werden muss, jeweils in Teilen. Auch ein Novum, gibt es auch nur in Berlin. Also eine Wahl in Kenntnis des Wahlergebnisses. Natürlich gegen den Einspruch der Landesregierung. Die fand im grosso Modo so auch alles Bombe gelaufen. Ja, so. Das ist so. Es ist die einzige Stadt, glaube ich, der westlichen Welt, die das Bruttosozialprodukt als Hauptstadt eines Landes senkt, statt zu steigern. Das gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Das ist Berlin. So, und jetzt hast du diesen komischen Tropf da oben, diesen Kai Wegner. Ja.
Immerhin von der CDU. Erwartet man was anderes eigentlich?
Das ist im Namen sozusagen oder behauptet von der CDU, der jetzt, also dann auch, weil er jetzt ja, der hat sich so an Friedrich Merz verbissen. Friedrich Merz hat sich irgendwann mal im deutschen Bundestag lustig gemacht. Das war noch, bevor wir die Schulden alle aufgenommen haben, also der alte Merz.
Okay.
Ja, der Gegenschulden-Merz.
Herr Wegner war immer schon für Schulden, muss man sagen.
Da gab es doch schon mal eine Diskussion, ich glaube im September letzten Jahres oder Oktober. Wer war der Erste, der sagte, also wir müssen unbedingt die Schuldenbremse sofort eliminieren? Kai Wegner von der CDU in Berlin. Und darüber hatte sich Merz ein bisschen lustig gemacht, nach dem Motto, also über die Finanzpolitik der CDU, CSU Deutschlands entscheidet nicht der Berliner Bürgermeister. Und seitdem macht er alles, um den Merz aus seiner Sicht zu piesacken, also wenn die ihm jetzt ein T-Shirt hinhalten, ja, wo dann irgendwie in den Regenbogenflaggen irgendwie so ein Zirkuszelt ist, weil ja Merz gesagt hat, ne, der Reichstag sei kein Zirkuszelt.
Ach so, ja, okay, habe ich wieder vergessen.
Dann zieht er das ganz stolz an und alle klatschen und sagen, du hast dem Merz wieder eine verpasst. Ich würde mal sagen, okay, wenn man so auftritt, kann man ja alles machen. Nur so gar nichts auf die Straße bringen, ja. Weil er jetzt auch, ich glaube, diese Woche Haushalt verabschiedet in Berlin. Natürlich, was ist das Einzige, was sie rekordmäßig geschafft haben? Die Neuverschuldung.
Aber immerhin hat er den Vorstoß von seinem Koalitionspartner, der SPD, zurückgewiesen. Die wollen ja eine Vergesellschaftung von Immobilien, also de facto eine Enteignung.
Was heißt zurückgewiesen?
Da hat er jetzt gesagt,
das ist sein Koalitionspartner.
Nee, das machen wir nicht.
Das ist auch, immerhin. Also, ja, hat gesagt, das findet er nicht so gut, das würde Investoren verschrecken. Ich meine, der Koalitionspartner, das ist die SPD, die sagt also, im Übrigen, wir machen jetzt mal ein Enteignungsgesetz. Gute Nachricht ist, kommt erstmal eine Enteignungsbehörde. Ja, das ist ja das Erste, was jetzt geschaffen werden muss. Eine Enteignungsbehörde, die dann ordnungsgemäß in Berlin enteignet. Ja, auch gut, deswegen kommt man natürlich mit seinem Geld nicht aus, wenn man also ständig neue Beamte kreieren muss. In diesem Fall zur Enteignung ehrlicher Leute. Also ein Bürgermeister, der das duldet. in eine Koalition, statt zu sagen, Leute, das könnt ihr gerne machen, aber dann könnt ihr nicht die Hälfte meiner Regierungsstellen mit euren Senatoren. Ja. Der hat sie da aufgegeben.
Wir haben noch ein drittes Thema, auch linkslastig übrigens. Maja T. Der Fall Maja
T. Heute lassen wir nichts aus.
Macht ein bisschen sprachlos. Das ist, um es zu erklären, vielleicht eine non-binäre Person, 24 Jahre alt, Linksextremistin. Und sie ist in Ungarn wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt, weil sie aber nie hätte nach Ungarn ausgeliefert werden dürfen. Das hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden. Gibt es jetzt eine Welle der Solidarisierung hierzulande? Free Maja, also Täter-Opfer-Umkehr irgendwie vom Feinsten.
Ja, es ist so eine komische Heldin der Bewegung jetzt geworden. Also es gibt ja Videos aus Budapest. Ich glaube, das Ganze hat sich zugetragen irgendwann im Frühjahr 23, ne?
Ja.
Wo man dann Leute sieht, die plötzlich mit Schlägen auf den Kopf zu Boden gestreckt werden.
Mit Metallstangen.
Mit Metallstangen hämmern. Mhm. Hat dann dummerweise auch jemanden erwischt, der eine Käppi getragen hat, wo die dann dachten, das sei auch ein Nazi. Von unbescholtener Tourist. Gott, Kollateralschaden. Also das ist schon eine super brutale Geschichte. Dass da keiner zu Tode gekommen ist, ist echt ein Wunder. Also Schläge mit einer Eisenstange gegen den Kopf. Also das.
Als sie noch bewusstlos waren, auf dem Boden liegend. Also
so,
das ist
also,
irre.
Nun, wie gesagt, steht die ja vor Gericht. Die Tatbeteiligung bei ihr wird vermutet, ist noch nicht bewiesen. Dazu gibt es ja das Verfahren. Gut, die hatte jetzt Pech, beziehungsweise was, wir reden ja immer die. Als
die Person.
Die Person.
Die
also
non-binäre Person.
Als Simeon T. Geboren, als Simeon T. auch eingereist damals nach Ungarn.
Ah, okay.
Als Simeon T. mutmaßlich auch an diesen Taten beteiligt und dann sich non-binär erklärt, als die deutsche Justiz Simeon T. In Haft genommen hatte. Mhm. Wegen eben dem dringenden Verdacht an Schwerstkriminalität beteiligt gewesen zu sein. Und dann wurde aus Simeon Maja. Mhm. Das war ja der erste Schritt zur Märtyrerschaft. Mhm. Gut, der oder die, dann sagen wir jetzt die, hatte natürlich so ein bisschen Pech, weil also das Anwaltskollektiv im Hintergrund hat fleißig gearbeitet, als jetzt das sich abzeichnete, dass die Berliner Justiz sie abschieben will nach Ungarn, weil die Taten haben ja in Ungarn stattgefunden. Also die Ungarn hatten einen Auslieferungsantrag gestellt. Und dann ja auch bis zum Bundesverfassungsgericht gerannt, kam der Entscheid des Bundesverfassungsgerichts, dass sie doch besser in Deutschland bleiben sollte. Ich glaube, 2-3 Stunden zu spät,
genau,
saß die schon im Helikopter.
Schon ja.
Also offenbar, da war jemand in Berlin tätig, der fand, also der richtige Platz für dieses Verfahren ist Budapest. Jetzt heißt es, das seien also menschenwürdige Umstände, ja, und das sei überhaupt kein Rechtsstaat Ungarn.
Und sie würde als non-binäre Person in diesem rechtsautoritären Staat diskriminiert. Das ist natürlich schon ein Punkt, ne?
Ja, aber pass mal auf, alles gut. Nur wenn das so ist, wie kann das eigentlich sein, dass wir Ungarn in die EU gelassen haben? Wie kann das sein, dass wir jedes Jahr Ungarn so und so viele Milliarden aus irgendwelchen Kohäsionsfonds zahlen? Also dann würde ich doch mal annehmen, dass wir sofort darauf drängen, dass jetzt Ungarn aus der EU wieder rausfliegt. Was, so, ich verstehe es nicht. Also entweder ist das...
Da hast du einen Punkt, auf jeden Fall.
Ist das ein Staat, der sich mehr oder weniger an europäische Vorgaben hält oder aber nicht? So.
Aber scheinbar ja nicht, denn es gibt diverse Politiker von SPD, Grünen und Linken, die Maja T. im Knast besucht haben und das scheinen wirklich menschenunwürdige Umstände zu sein. Die ist in Isolationshaft. Sie geben vor, um sie zu schützen. Weil
ja, weil was soll sie denn machen? Sollen die jetzt die, also die sitzt jetzt im Männer, sollen die, also was die nicht machen, die Ungarn, anders als bei uns, wobei bei uns ist es ja auch noch ja, unentschieden, ja, in dem einen oder anderen Fall, sie ins Frauengefängnis zu überweisen. Also jetzt sitzt sie in einem Männergefängnis, weil die Selbsterklärung, ich bin jetzt Maja, wenn in meinem Pass aber Simeon steht, das funktioniert halt in Ungarn nicht. So, okay. Ja, nur die... Soweit geht der Ungar jetzt auch nicht, die jetzt in den normalen Regelvollzug da zu integrieren, in Untersuchungshaft. Also sitzt sie natürlich in einer Einzelzelle.
Ja, aber Tageslichtentzug, Kakerlaken und Wanzen vor Ort, die ganze Zeit mit der Kamera überwacht. Also das ist schon, die wird schon schikaniert.
Dann reiß nicht nach Ungarn, um Leuten den Schädel einzuschlagen. streiten wir jetzt wieder, weil das muss ja erst doch vor Gericht
bewiesen
werden.
Ja, das muss erst bewiesen werden.
Aber ich wollte nur sagen, ja.
Ja, es ist, ich finde eigentlich, dass...
Aber pass auf, also das ist natürlich, okay, das ist, also, jetzt brauchen wir nicht drüber rumreden. Also das ist bestimmt schrecklich für die, jetzt hat die da einen Hungerstreik gemacht, okay. Dass jetzt aber ausgerechnet Maya T. zur großen Heldin der Szene wird, ja?
Das finde ich problematisch.
Wer nach wie vor irgendwie im Gaza, ich weiß noch, nach wie vor fünf Deutsche in irgendwelchen Foltergefängnissen sitzen, ja? Und da reden wir richtig von Folter, ja? Und da kräht kein Hahn auf der Linken nach. Ich hab nicht gelesen die Woche von die große Erklärung der SPD-Fraktion, ja? Holt die deutschen Gefangenen aus den Gaza-Gefängnissen. Komischerweise gar kein Pieps, ja? Ich habe auch von Frau Karin Grügen-Eckardt, die dann mit Tränen in den Augen Maya besucht hat, habe ich auch nichts gelesen zu Hamas und von der Linkspartei erst recht nicht. So, diese Schieflage ist eine, die mich massiv stört.
Ja, vor allem, weil es jetzt auch so ist, es gibt eine Petition Free Maya, die haben 100.000 Leute unterschrieben, aber es gibt auch andere Situationen, also Vermummte, die zum Beispiel das ZDF-Hauptstadtstudio blockieren, um die Regierung dazu zu bringen, dass sie Maya T. nach Hause bringen. Und ich finde das, also man muss irgendwann auch schon mal sagen, dass das ein Schwerverbrecher mutmaßlich ist. Und das fällt total unter den Tisch?
Ja, also mal gucken, was Herr Wadefuhl, der berühmte Johann Annalena Wadefuhl ausrichtet.
Bessere Haftbedingungen einsetzen.
Ja, also da wir ja eh nicht so wahnsinnig viel Zutrauen zu ihm haben, möglicherweise wird auch in dem Fall, also wird seine großen diplomatischen Bemühungen, ja, die Krisendiplomatie aus dem Hause Wadefuhl wird dann... Ich kann mir vorstellen, wie Herr Orban darüber denkt, sagen wir mal so.
Ach Gott, ja, also auf jeden Fall ein Aufregerthema und so richtig weiß man nicht, wie es weitergeht. Aber wir wissen, wie es bei uns weitergeht, nämlich mit dem Gewinner der Woche. Wen hast du dir da überlegt? Wir hatten eigentlich nur Gewinner diese Woche.
Nur Gewinner?
Ja.
Also die Treue ist natürlich, die eheliche Treue ist für mich die Gewinnerin.
Ja, das finde ich schön.
Ja.
Aber wie kommst du da drauf?
Naja,
jetzt? Also das war so nicht abgesprochen.
Wer die Bilder sieht da von diesem Coldplay-Konzert, ne?
Ah,
wo da der CEO eines Tech-Unternehmens seine Personalchefin innigst umarmt und dann bricht also die Hölle los.
Andy Byron.
Er ist sein Job los, die Frau lässt sich scheiden, ja. Er ist das Gespött der Welt. Da würde ich mal sagen, halt einfach die Finger bei dir, ja? Oder?
Die haben sich doch erst selbst in,
lauf, das ist natürlich die Wahrheit.
In die blöde Situation gebracht.
Meine Frau hat gesagt, wenn die einfach ganz kühl da verharrt wären, er hätte sie einfach umarmt,
ja,
wie so ein normales Liebespaar, dann wäre diese Kiss-Cam, ja, über die rüber, hätte kurz gehalten und dann wäre sie weitergezogen. Alle, die das gefilmt haben auf ihren Handys, hätten gar nichts bemerkt gehabt. Das Ding wäre total untergegangen. Dadurch, dass der Typ, weil er wahnsinnig schlechtes Gewissen hatte. Ja,
natürlich.
Also so Duck Dive macht, ja, als sich zu Boden schmeißt. Die Frau die Hände vors Gesicht, ja, und sich dann irgendwie auch versucht zu verkrübeln. Und der Coldplay-Sänger Martin heißt, der glaube ich noch sagt, oh, entweder waren die das besonders scheu oder haben eine Affäre gerade. Dadurch ist das natürlich erst, also wenn einfach cool bleiben, ist natürlich, aber gut, das sagt sich so leicht.
Ich habe mich nur gefragt, also nur weil da zwei eine Affäre haben, das mag ja aus menschlicher Sicht unterirdisch sein, aber warum müssen die denn gleich ihren Job verlieren? Das gibt's doch in Deutschland an jeder Ecke.
Das sagst du so. Nein. Also erstens.
Innerhalb eines Unternehmens habe ich ganz oft schon gesehen.
Ja, also das hat sich auch ein bisschen geändert. Wenn du heute als, sagen wir mal, um es in unserer Branche zu belassen, als Chefredakteur was anfängst mit einer Redakteurin, dann spielst du auch mit deinem Job. Das ist zwar nirgendwo kodifiziert, das hast du auch nicht unterschrieben, dass das nicht geht, aber diese Art von amerikanischem Puritanismus oder amerikanischen Standards, um es neutraler zu sagen, das hält bei uns auch Einkehr. Ich meine, erinnere dich an den Fall Julian Reichelt bei der Bild-Zeitung. Ich meine, der ist letztlich da rausgefallen, weil es hieß, er hat seine Position als Chefredakteur missbraucht.
Das war ja was anderes, das war ja MeToo.
Von dem auch nichts übrig geblieben ist. Aber der arbeitsrechtliche Vorwurf war, er hätte gar nicht was anfangen dürfen mit Untergebenen.
Okay.
So. Und in Amerika ist das ganz streng. das musst du, glaube ich, sogar unterschreiben, also diese Art von Compliance, weil die sich damit absichern wollen gegen Rechtsstreitigkeiten, dass nicht einer dann der beiden ankommt und anschließend sagt, also ich bin da verführt worden, unter Druck gesetzt worden und dann das Unternehmen auf Millionen und Abermillionen verklagt. Das ist ja der wahre Hintergrund, warum das in dieser Welt auch so ernst genommen wird.
Das heißt, wenn du dich verliebst, musst du kündigen.
Ja.
Ist auch bitter, ne?
Also. Ich glaube, das war letztes Jahr der Chef von McDonald's, wenn ich mich recht erinnere. Der hatte nicht nur eine Affäre, der hatte eine Liebesbeziehung angefangen. Die waren dabei zu heiraten. Die Frau hat auch gesagt, dass die Liebe meines Lebens, wir wollen Kinder haben und alles. Hat nichts genützt.
Ach komm. Das finde ich jetzt wieder ein bisschen traurig, ehrlich
gesagt. Ja, dann leben wir zum Glück auch nicht in Amerika.
Ja, genau. Und wer ist dann der Verlierer der Woche, wenn die Treue und die Liebe deine Gewinnerin ist?
Ah, ja, wer ist, ja, hör auf. Das war jetzt, was bist du? Team Vicky? Team Gloria? Oder Team Alles?
Ach so.
Dem großen Regensburger Schlosskabale, ja. Darf Alles Weide zuhören, wenn Vicky Leandros singt? Also Vicky Leandros, krieg auch noch aus verschiedenen Borchardt-Abenden. Da war sie noch mit Enno von Ruffin zusammen, ja, und schwere Nöter, der irgendwelche großen Ländereien da bei Hamburg hatte.
Ich kenne gar kein Lied von der.
Gott, ist ja auch noch ein bisschen älter. Was war denn da? Theo, wir fahren nach Lodz war, glaube ich, ihr größter Song-Hit.
Ah, okay.
Ja, so Griechen. Das sind ja gar keine Griechen-Songs. Das sind ja so Schlager, die dann eine Antwort gaben auf die Fernweh der Deutschen in den 60er, 70er Jahren.
Weil Lodz ist doch in Polen, oder?
Ja, genau. Okay. Aber diese anderen natürlich mit Zuflaki und was ich, oder die Sonne über...
Kalinka. Ist was anderes. Auf jeden Fall wollte also, nicht, dass Alice Weidel zu Gast ist.
Die hat gesagt, irgendwie hatte sie spitz bekommen, Alice Weidel ist da auch eingeladen und ich trete also nicht auf, wenn die Alice Weidel im Publikum sitzt. Und also jetzt, also ein Candy Storm von links über sie haben, das ist die Vicky, also zeigt Anstand und Moral und so weiter. Jetzt kommt ran. Das hat mich echt verblüfft, habe ich gelesen, also Gloria sagt, nee, die Weidel kommt nicht.
Die hat sie persönlich eingeladen.
Ja, da habe ich gedacht, was ist das? Also wenn die normalerweise entscheidet immer noch die Gastgeberin, wer kommt und nicht der Gesangspart. Gut, jetzt aber neueste Wendung oder die endgültige. Heimlich hat Alice Weidel doch gehört. Ja, also im Schloss.
Was?
Ja, ja, im Schlosshof war das Zelt, da hat die Vicky gesungen.
Ja.
Und die Alice saß mit der Gloria im Schloss am offenen Fenster und haben ihr Weinchen getrunken, gekippt.
Ernsthaft?
Ja, und haben sich sie haben sozusagen formal das Versprechen eingehalten, sie hätte nicht im Zelt gesessen. Also heimlich hat Alice Weidel zugehört. Weil sie eingeladen war ja offenbar fürs ganze Wochenende von ihrer Freundin Gloria. Die sind relativ eng, wie es
scheint. Weißt du, ich finde, du kannst ja entscheiden, dass du Frau Weidel nicht auf deiner Party haben möchtest, aber ich finde es relativ schwierig.
Jetzt ist die Frage, wer ist denn jetzt die Gewinnerin?
Ja, weiß ich
nicht. Oder Verliererin?
Wer ist ja, jetzt Verliererin.
Wer ist vielleicht doch die Vicky?
Die Vicky, ja, aber eigentlich alle.
Die ausgetrickste Vicky.
Eigentlich alle, weil die Gloria ist umgeknickt.
Ja.
Und wenn ich Frau Weidel gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ich komme nicht.
Wobei auch, ja, was ja. Weil die hat ja oben gesessen und zugehört. Insofern.
Ob man unbedingt Theo, ich fahre nach Lodz hören muss.
Ja, gut, es ist ja ein 10-tägiges Event. Okay. Da ist jetzt die Leandros einer von vielen, glaube ich, Gesangskünstlern, die da engagiert sind, auftreten. Also einigen wir uns die Verliererin der Woche, die ausgetrickste Vicky Leandros, ja, die nicht spitz bekommen hatte, dass oben heimlich Alice Weidel lauscht.
Oh Gott, ein schönes Ende. Das war's schon wieder mit dem schwarzen Kanal für diese Woche. Ihr könnt uns sehen, immer donnerstags bei Focus Plus und sonntags überall, wo es Podcasts gibt und beim Focus Online YouTube-Channel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.